Markus fürchtet heute ein besonders aggressives, merkantiles Virus.
Und dann kriegen die eine Grippe, ist dann eine echte Grippe mit Gliederschmerzen und allem drum und dran.
Hanna hingegen hat Angst, dass bestimmte Botschaften nicht so viral gehen, wie sie es eigentlich verdient hätten.
Und das würde ich nicht so runter reduzieren auf, es ist eine kleine Nachricht, die aufgehübscht wurde.
Und Thorsten beobachtet mit Sorge, dass gewisse Kreise anscheinend nicht so recht wissen, wohin mit dem ganzen Geld.
Habt ihr keine Idee, wofür ihr die 300 Millionen vielleicht auch einsetzen könnt?
Ich möchte heute mit einem Thema an den Start gehen, das vielleicht einigen über den Weg gelaufen ist. Wenn wir über Medienunternehmen und Hollywood reden, dann kommen uns in den Sinn Disney, Warner Brothers oder vielleicht sogar die Diskussion über Netflix und die Warner Brothers und die Paramount Studios. Und so ganz klammheimlich und leise, wie man das von einem klassischen Disruptor erwartet, hat sich seit 2025 etwas in der Machtbalance dieser globalen Medienunternehmen und vor allen Dingen in der Unterhaltungsindustrie geändert, das vielleicht nicht jedem aufgefallen ist. Aber nach Umsatzzahlen berechnet von einem Research-Unternehmen Moffitt Nathanson muss man davon ausgehen, dass YouTube zum größten Medienunternehmen der Welt geworden ist. Und zwar hat diese Plattform 2025 einen Umsatz von 62 Milliarden US-Dollar erreicht und überholte damit das Mediengeschäft von Disney, das bei ungefähr 60,9 Milliarden US-Dollar liegt. Die Zahl ist erstmal erstaunlich, weil man nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass man YouTube als Medienunternehmen bezeichnet und dementsprechend, wenn man es als Plattform betrachtet, auch etwas ausweist, was auch zeigt, wo die Challenge eigentlich drin liegt. Alleine die Werbeerlöse von YouTube lagen dabei bei 40,4 Milliarden US-Dollar und da kommt Disney nicht ran, weil Disney auch ein anderes Geschäftsmodell oder Paramount oder NBC haben. Und damit ist YouTube nicht nur die größte Videoplattform der Welt, sondern ein Medienunternehmen, das Hollywood strukturell herausfordert und eben mit der Strategie, eigentlich keine eigenen Inhalte zu produzieren, sondern sich über die Creator Economy zu profilieren. Man muss sich das vorstellen, mit mehr als 2,7 Milliarden monatlichen Nutzern weltweit und Milliarden von Stunden von Videokonsum pro Tag ist YouTube heute eine der zentralen Zugänge und Go-Tos geworden für Unterhaltung, Information und Kultur. Ich glaube, das ist etwas, was man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Denn wenn man zurückguckt, auch in die Geschichte von YouTube und einfach mal so historisch nochmal zurückblickt, was so die Meilensteine waren, dann ist YouTube eigentlich mit einem Video an den Start gegangen im April 2005. Me at the Zoo, ein ganz kurzes Video, was als erstes auf diese Plattform gestellt wurde. Bereits ein Jahr drauf kaufte Google die Plattform für 1,65 Milliarden US-Dollar und integrierte das Ganze in das Google-Imperium. Der Hintergrund des Ganzen des Kaufs war sicherlich auch der Gedanke, dass man sich auf Plattformstrategien und Plattformunternehmen bei Google konzentrierte, heute Alphabet. Der wichtigste Meilenstein, glaube ich, den man noch erwähnen muss, ist das YouTube Partner Program, wo 2007 den Creators quasi die Möglichkeit gegeben wurde, an den Werbeeinnahmen zu partizipieren und damit die Grundlage für die heutige Creator Economy, weitesten Sinne Influencer und Inhaltegestalter, die heute quasi einen Großteil dessen ausmachen, was den Werbemarkt auch abdeckt. Vielleicht noch eins hinterhergeschossen. Zum 100-jährigen Jubiläum der Oscars wird nicht mehr NBC die Oscars übertragen, sondern sie werden bei YouTube stattfinden. Das mal zu dem Ganzen, was da auch noch in den nächsten Jahren kommen mag. Wie seht ihr das? Ist das das Ende der Unterhaltungsindustrie in Amerika? Ist das das Ende der Idee von Disney oder auch von Netflix als Streamingdienst, sich immer mehr um die Inhalte selber zu kümmern und quasi vertikal integriert vorzugehen? Und hat damit auch hier das Plattformgeschäft wieder gewonnen?
Also ich würde schon sagen, das Plattformgeschäft hat gewonnen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich diese Zahlen zur Kenntnis genommen habe, Markus, die du genannt hast, wer ist eigentlich der direkte Wettbewerber von YouTube? Ich glaube, uns allen sind die Substitutionswettbewerber klar. Du hast sie auch genannt, die reichen von Disney bis hin zu Netflix und vieles dazwischen. Aber wer ist der direkte Wettbewerber von YouTube? Wer bietet das selber an? Da fällt mir niemand ein. Der Wettbewerb, der hier stattfindet, ist ja ganz schlicht, wie viele Minuten, Stunden verbringen Menschen vor Bildschirmen. Da gibt es keinen direkten Wettbewerber zu YouTube. Was YouTube aber macht, die entwickeln ihr Geschäftsmodell immer weiter. Ein ganz entscheidender Schritt jetzt in den letzten Jahren war der Schritt vom Desktop-Bildschirm oder Handy-Bildschirm hin zum
wenn man so will, klassischen TV-Bildschirm, der ja heute smart ist. Insbesondere in den USA ist es ja nicht nur so, dass dort klassisches YouTube zunehmend geguckt wird, sondern dass wir da ja auch YouTube TV haben und die haben 10% Marktanteil in Pay-TV. Also die greifen ihre Substitutionswettbewerber auf dem eigenen Feld inzwischen an. Ja, oder auch ganz wichtig in den USA natürlich, dass du das NFL Sunday Ticket auf YouTube hast. Das ist natürlich ein Eckpfeiler des klassischen TV-Anbieters. Wenn man sich das so ansieht, muss man dir schlichtweg recht geben mit deiner, das erlaube ich mir jetzt so zu formulieren, düsteren Prognose. Das spielt alles Alphabet in die Karten.
Im Hinblick auf das Business Model will ich dir recht geben. Und das ist ja wirklich der große Vorteil, dass sie gar keine eigenen Inhalte produzieren müssen. Dadurch sind sie ja extrem schlank unterwegs und eben auch, wie man jetzt sieht, profitabel. Auf der anderen Seite schaue ich aber schon auch drauf, wie sie ihr Geld machen. Und sie machen ja vor allem ihr Geld damit, dass sie Zwangswerbung ausspielen. Mittlerweile kann man einige der Spots auch gar nicht mehr skippen, sondern muss sie durchschauen. Oder man ist halt eben irgendwann als Konsument so genervt, dass man auf ein Abo-Modell wechselt. Und das sind ja die zwei Wachstumspfeiler eben von YouTube. Da ist man dann wirklich an so einem Punkt, wo man sich fragt, ob das wirklich langfristig gut funktioniert. Solange sie in dieser Sonderposition sind, dass sie keinen direkten Wettbewerb haben, ja, schon. Ich denke aber schon, dass irgendwann die Gefahr besteht, dass der Bogen überspannt wird. Und dann ist auch die Frage, kommen vielleicht neue Konkurrenten auf? Und dazu kommt für mich schon noch, dass man zu YouTube weniger eine emotionale Bindung oder Beziehung aufbaut als zu Disney, Netflix oder Co., die ja auch andere Angebote noch haben, wenn wir an die Freizeitparks oder Experiences denken, die sie anbieten. Dementsprechend, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das jetzt auf immer und ewig so gut funktioniert. Ich verstehe, warum es gut funktioniert, sonderlich sympathisch ist es mir aber nicht.
Das ist für mich ein klassisches Beispiel für Disruption. Thorsten, du hast das mit dem Substitutionswettbewerb angesprochen. Was halt bei YouTube wirklich reinspielt, ist die Idee, verstanden zu haben, was Netzeffekte ist und was Reach bedeutet und wie man den auch aufbaut. Und das hat auch nichts mit mögen oder liken zu tun. Aber das ist ein ganz typisches disruptives Modell, wo der Wettbewerb halt fehlt. Also da kannst du selbst einen Schumpeter nehmen, der sagt, das ist der Phönix aus der Asche einer niedergehenden Industrie. Und das halte ich schon für einen wichtigen Punkt, dass dieses Netzeffekte-Modell, also the winner takes all, denen auch eine Position gibt, die vergleichbar ist mit der, die wir in anderen Plattformen und Systemgeschäften haben, angefangen von Microsoft, you name it, wer da alles einem über den Weg läuft. Microsoft mag auch keiner, aber trotzdem sind sie marktdominierend. Lustig finde ich, dass sie mit dem alten Modell des Advertising Models eigentlich gewinnen in der ganz klassischen Form, wie wir es früher schon mal im Fernsehen gesehen haben. Du wirst gezwungen, als Captive Audience halt zuzugucken oder du musst halt dafür bezahlen. Aber die Idee, die haben die uns damals im Silicon Valley vorgestellt und haben uns gefragt, hättet ihr was gegen Werbung vor etwas, was du wirklich sehen willst? Da hast du sofort gesagt, yo, wenn es danach was gibt, was mich interessiert. Es ist eine wunderbare Kombination von klassischen Einnahmemodellen in einem innovativen Geschäftsmodell. Und ich glaube, dass das mehr Smartness hat, als viele vorher gedacht hätten. Man darf auch nicht vergessen, Disney ist nicht ins Streaming-Geschäft eingetreten, weil sie Bock hatten, sondern weil sie mussten. Und die sind da alle reingezogen worden. Und dass die sich gegenseitig da momentan mit ihren Inhalten bekriegen und versuchen da den Wettbewerb gegen Streaming zu gewinnen. Nochmal, klassische Disruption. Du wirst links überholt, wo du nicht hinguckst. If you're in a transformative business that follows the exponential function and you're asking yourself if you're the sheep or the wolf, you're immediately the sheep. Und das ist ein Satz, der im Silicon Valley immer wieder gilt. Da kannst du jede Sympathie nach hinten drehen. Das ist genau wie bei anderen großen Playern. Die haben die richtigen Wahlen in dem richtigen Moment getroffen und verstehen halt, wie man Plattform spielt. Ob mir das jetzt gefällt oder nicht, da kann ich gar nicht gegen machen.
Was man trotzdem noch ergänzend sagen muss, ist ja, dass beim Umsatz vor allem die Shorts überholen, die Short-Formate eben, die ja doch sehr stark an TikTok angelehnt sind und gar nicht unbedingt die Long-Form-Formate, die über Smart TV, also Smart TV hat auch positive Entwicklungen, aber vor allem eben war im letzten Jahr zu beobachten, wie die Shorts performt haben. Und das finde ich schon noch interessant, weil gerade wenn ich mit Jüngeren mich unterhalte, wenn ich da zum Beispiel an meine Nichte denke, die eben kein TikTok guckt, darf, kennt die trotzdem exakt dieselben Videos wie von TikTok, weil die auf YouTube konsumiert werden. Und da ziehen die halt schon nochmal bei Gen Z und vor allem jetzt Alpha nach, dass sie auf einmal Inhalte bieten, die auch geschaut werden dürfen von den Kids, die exakt dieselben sind wie auf TikTok. Und der Algorithmus ist auch ähnlich gut von dem, was einem ausgespielt wird.
Ich denke, man muss auch nochmal darauf hinweisen, wer sind alles Kreatoren? Das sind ja nicht nur die Influencer in ihrer Breite und Tiefe, sondern auch klassische Rechteinhaber. Also wenn du, ich nehme jetzt nur den Sport, irgendeine Profiliga bist, dann hast du heute einen hochprofessionellen Zugang auf YouTube. Und zwar nicht nur Highlights, bis hin zu teilweise kompletten Spielen. Also wenn ich die Entwicklung hier in Europa richtig wahrgenommen habe, ist ja Sky jetzt auch daran, gewisse Sportereignisse vor die Bezahlschranke zu packen und schlichtweg auf YouTube zu stellen. Und der Erfolg der NBA ist auch darauf zurückzuführen, dass die schon seit 15 Jahren hochprofessionell YouTube bespielen und waren damit Vorbild für alle anderen Ligen. Und das ist natürlich auch wieder ein Element, wo es einem Disney, Netflix quasi unmöglich ist, in den Wettbewerb mit YouTube zu treten.
Ich glaube, der Wettbewerb zwischen vertikal integriert und Plattformen wird ein ewiger sein. Aber ich glaube auch mit der Breite, das, was du angesprochen hast, Hanna, die Idee, dass du einfach damit unterschiedlichsten Geschäften in die Quere kommen kannst, also von YouTube bis zum Content Creator, bis zum James Bond Produzenten und. Damit hast du halt eine Breite in dem ganzen Thema drin. Das liegt einfach da and you just need to take it für Alphabet beziehungsweise für YouTube. Und ich glaube, es kommt noch etwas hinzu und das ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google. Und wenn man jetzt genau hinguckt, welche Inhalte durch Generative Engine Optimization hochgespielt werden, dann sind es glaubwürdige, authentische Inhalte, die du wahrscheinlich mit dem Video super anreichern kannst und auch mit den Kommentaren darunter besser aufgestellt bist, als wenn du dir jetzt vorstellst, du bist ein reiner Instagrammer, der nur kleine Videos hat und sich überhaupt nicht irgendwie aufstellen kann. Und deswegen, glaube ich, ist da auch nochmal eine Option für YouTube drin, die man nicht unterschätzen sollte.
Ich würde gerne mit euch über eine weitere Plattform sprechen. Es geht hier jetzt nicht um Streaming, sondern um Fashion, um Zalando. Zalando hat ebenfalls eine positive Performance hingelegt. Sie haben gerade die Geschäftszahlen fürs Jahr 2025 veröffentlicht und dort gezeigt, dass sie ihren Umsatz im Jahr 2025 um 16,8% auf 12,3 Milliarden Euro gesteigert haben und auch operativ mehr verdient haben. Waren es im Jahr 2024 noch 511 Millionen Euro, waren es jetzt Ende 2025 591. Vor allem im B2B-Business legte das Betriebsergebnis ordentlich zu, aber auch im B2C. Aufgrund der positiven Entwicklung kündigte das Management ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 300 Millionen Euro an und auch für das laufende Jahr wird eine weitere Beschleunigung des Wachstums erwartet. Also es soll weiter so positiv gehen wie im letzten Jahr. Grund für das Wachstum war laut Berichten vor allem die Übernahme von About You, die hatten wir ja auch diskutiert im Podcast, aber eben auch der Einsatz von AI auf der Plattform selbst. Dabei wurde eigentlich von vielen Experten KI als große Bedrohung angesehen für Zalando. Vor allem eben aufgrund der Veränderung des Einkaufsverhaltens über Search-Plattformen. Weitere Herausforderungen, denen sie vermeintlich jetzt getrotzt haben, waren zum einen die schwache Konsumstimmung und aber auch der wachsende Wettbewerb, vor allem aus Asien mit Shein und Temu. Meine Frage jetzt an euch, wie ordnet ihr die Entwicklung ein? Meint ihr, es geht so positiv weiter oder ist das jetzt noch die Schonfrist, bevor die große Welle des Agentic Commerce kommt?
Für mich ist es erstaunlich, wo die Kommunikation zu diesem Thema herkommt. Als ich dann gegoogelt habe und mir die Zahlen zusammengesucht habe und versucht habe, so ein bisschen zu verstehen, worum es geht, findet man fast nur Finanzmarktkommunikation. Man findet sehr viel Kommunikation über den Sharepreis, wie der gesichert wurde und dergleichen. Und auch die Kommunikation zu sagen, man macht dieses Aktienrückkaufprogramm, wird als ein ganz klassisches Spiel gesehen, um zu zeigen, wir sind liquide, wir sind profitabel, wir haben langfristiges Geschäft, wir sind solide. Mal das als Basis genommen und diese Kommunikation als Ausgangspunkt genommen und dann sich gefragt, was dort gesagt wird, dann stimme ich dir zu. Ich bin aber nicht ganz so weit, dass ich sage, sie sind schon auf Plattform. Also sie sind noch lange nicht so weit, dass sie also wirklich das Hauptgeschäft als Plattform machen. Aber sie sind auf dem Weg, das kommunizieren sie auch aktiv. Über die Vorteile der Plattform haben wir gerade schon bei YouTube geredet. Ich glaube aber auch, dass momentan, und das mag man mir nachsehen, weil es eben so eine aktienmarktorientierte Kommunikation schon ein bisschen Pfeifen im Walde ist. Ich glaube, dass dieses Thema mit der Konkurrenz, die du angesprochen hast, der KI, die da kommt und wie sie KI als Chance interpretieren und dergleichen, schon etwas ist, was sehr stark auf eine integrierte Kommunikation hindeutet, die sehr viel tun soll, um den Aktienmarkt zu sichern. Ich weiß nicht, ob das im Wettbewerb dann mit den Experten, also in der KI-Bereich oder auch in der Logistik und dem wahren Wettbewerb so wirklich stattfindet, wie sie es auch wollen. Ich glaube, das ist eine schöne Geschichte für die Aktienmärkte gewesen. Es hat auch funktioniert. Die Aktie ist auch durch die Decke gegangen, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich würde im realen Leben abseits der Finanzmarktkommunikation schon versuchen, in der Tiefe mehr zu gucken, ob das mit der KI-Story wirklich so stimmt, weil sie legen sehr viel Wert zum Beispiel auf den Virtual Showroom beziehungsweise auf den Virtual Shopping Assistant, der da KI gesteuert laufen soll. Da sind sie nicht so weit, wie sie es gerne wären, habe ich verstanden. Und auch in anderen Bereichen muss man sagen, diese ganze Geschichte immer, es hilft dann zu rationalisieren und die Effizienzvorteile zu spielen. Das ist ein Argument. I want to see that. Und ich bin mir nicht so sicher, ob man durch das, was da in den nächsten Jahren mit Agentic Commerce passieren wird, ob die damit dann auf dem richtigen Layer auch sind, den man braucht, um das Ganze anzugehen. Wenn sie es richtig machen, dann müssten sie es machen wie Amazon und einen eigenen KI-Agentic-Layer vorherlegen, so wie das Amazon mit Rufus gemacht hat, damit du deine eigenen Kunden wirklich unterstützt.
Also da muss ich dir, Markus, schon widersprechen. Gerade wenn man sich so die Nachrichten anschaut, da berichten auch ganz gängige Medien und nicht nur Finanzmedien über diese Entwicklung. Und ich würde schon sagen, dass die auf bestimmte Handlungen des Unternehmens und strategische Entscheidungen zurückzuführen sind. Also wir haben jetzt seit fast 10 Jahren eben diese Zielsetzung des Unternehmens, die ganz gezielt formuliert wurde, dass sie zum Starting Point for Fashion werden wollten und sich dahin entwickeln wollen. Und das sieht man ja nun zum einen in den Ergebnissen im B2B-Geschäft, zum anderen aber schon meines Erachtens in diesen Entwicklungen, wie sie AI nutzen. Und ich würde sagen, sie nutzen es genau so, wie wir häufig schon darüber gesprochen haben, eben in der Breite. Geht darum, schnell Content zu generieren für die Feeds, diese auch zu personalisieren in der Ausspielung. Ihnen gelingt es, die Retouren maßgeblich zu reduzieren, eben durch den AI-basierten Assistenten. Und da würde ich schon sagen, das ist eine positive Entwicklung und das haben sie smart genutzt. Und man muss gleichermaßen sagen, das ist nicht das Einzige, auf das sie sich fokussiert haben, sondern sie haben gleichermaßen auch wahnsinnig schöne Markenkampagnen immer noch draußen. Sie haben gerade Lily Collins verpflichtet, die sicherlich eine gute Markenbotschafterin für Zalando ist. Das ist jetzt erst in diesem Jahr, aber auch im letzten Jahr hat man Kampagnen gesehen. Und das würde ich nicht so runter reduzieren auf, es ist eine kleine Nachricht, die aufgehübscht wurde, sondern ich würde schon sagen, dass die Ergebnisse darauf zurückzuführen sind, dass sie eben entsprechende Entscheidungen getroffen haben.
Hanna, ich verstehe, was du erläuterst. Ich denke, aber Markus hat mehr als einen Punkt hier. Ich würde auch sagen, das ist keine kleine Nachricht, denn hinzugehen und zu sagen, wir kaufen mal für 300 Millionen Aktien zurück, damit einhergeht auch immer die Frage, habt ihr keine Idee, wofür ihr die 300 Millionen vielleicht auch einsetzen könnt? Mein Punkt ist bei Zalando der, die haben jetzt ihr Geschäftsmodell sehr gut geölt. Wunderbar starke Marke. Und ich möchte nicht wiederholen, Hanna, was du jetzt alles erläutert hast, wie das auch gut entwickelt wurde. Aber die Herausforderungen, die sind doch die. Wir haben die Chinesen, Temu und Shein, die kommen. Wir haben immer noch TikTok und Co. und deren Entwicklung im E-Commerce-Bereich. Und dann der dritte Punkt, Agentic Commerce. Aus meiner Sicht gibt es hier genug Felder, wo Innovation gefragt ist.
Ja, absolut. Also, dass das Feld umkämpft ist und herausfordernd ist, das würde ich überhaupt nicht in Frage stellen. Aber eben vor diesem Hintergrund, dass sie es geschafft haben, sich momentan jedenfalls klar zu differenzieren, und sie differenzieren sich ja von dem, was Shein und was Temu anbieten, sowohl von der Präsenz als auch von den B2B-Programmen als auch vom Sortiment.
Absolut. Ich habe überhaupt nichts gegen deren Markenkampagnen und das, was sie da alles tun und was sie auch in der KI machen. Ich glaube, dass die natürlich schon ein gutes Aufgabenportfolio haben und auch ihr Playbook verstehen. Damit habe ich gar nicht so ein Problem. Ich habe einfach nur, wenn ich mir die Argumentation anhöre, wie sie auch geschnitzt ist oder auch wenn du auf Zalando selber gehst, wie das Ganze verkündet wurde, dann war das eine relativ starke finanzmarktorientierte Argumentation. Ich wäre mir nicht so sicher, ob die schon so weit sind mit ihrer Plattformstrategien, wie sie gerne wären. Wir reden immer noch vom Händler und das ist halt ein Nachteil momentan, an dem sie extrem arbeiten müssen. Und dazu brauchst du, das hast du auch gesagt, brauchst du das B2B-Geschäft. Du musst die Marken an dich binden, damit sie ihren Auftritt bei dir pflegen und nicht auf der eigenen Website. aber da haben wir auch noch ein paar Kameraden, die D2C noch nebenbei spielen und dergleichen. Ich bin mir da nicht so sicher, wenn man tiefer reinsteigt in das Ganze und sich die verschiedenen Bereiche anguckt, ob das dieser ganzheitlichen Argumentation für die Finanzmärkte wirklich so standhält. Und das ist eigentlich mein Hauptpunkt, dass die natürlich arbeiten und ackern, ist gar keine Frage. Und dass die da auch einige dreisten, das glaube ich auch. Bloß das wird halt pro Tag nicht einfacher. Und die Challenges, die die haben, das ist kein Amazon von der Aufstellung her, es ist kein Plattformgeschäft wie andere. Und deswegen glaube ich, dass die einfach echt noch was vor sich haben, wenn sie das wirklich erreichen wollen. Und auf dem Zwischenweg ist halt eine solide Finanzierung im Aktienmarkt und die Signale dorthin zu geben schon wichtig, weil ansonsten kommt irgendeiner und sagt, dann kurve ich das auch noch. Wir müssen uns einfach im Klaren sein, die hohen Zeiten des E-Commerce als das Highlight der Ökonomie, die sind vorbei. Das ist ein knochentrockenes Penny-Geschäft. Das ist kurz vorm Airline-Business, dass du einfach nur Infrastruktur hast und du musst auf Penny-Margins pro Klamotte rechnen. Und ich glaube, dass das einfach so eine Größe braucht, da husten die Chinesen einmal mal drüber und dann kriegen die eine Grippe, ist dann eine echte Grippe mit Gliederschmerzen und allem drum und dran.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Es geht um ein Video, welches viral gegangen ist. Der Chairman und CEO von McDonald's, Chris Kempczinski, hat ein Video auf Instagram und LinkedIn geteilt, in dem er den neuen Big Arch Burger getestet hat. Ich würde so formulieren, er hat keine besonders überzeugende Figur abgegeben. Mit sehr spitzen Zähnen hat er einen kleinen Biss aus diesem Burger genommen. Und das ist ein Riesenburger mit weit über 1000 Kalorien, einem dicken Bun, zwei Fleischpatties drin, ordentlich Zwiebeln. Er hat diesen Burger in den Händen und fragt, wo soll ich jetzt hineinbeißen? Das Setting ist sein Büro und, wie sagt man immer, das Netz war nicht begeistert. Zum einen haben sich Influencer aller Art über dieses kleine Video hergemacht, indem sie diesen Auftritt des McDonald's CEOs persifliert haben. Teilweise haben sie damit weit über 10 Millionen Views erreicht. Interessanterweise haben auch die Konkurrenten, also sprich Burger King, Wendy's, reagiert und ebenfalls kleine Videos geteilt, in denen zum Beispiel der Präsident von Burger King, Tom Curtis, mit viel Motivation einen dicken Whopper gebissen hat. Also der Spott war dem McDonald's-CEO sicher. Das Interessante an Chris Kempczinski ist, dass er seit 2019 der Chairman und CEO von McDonald's ist, und zwar ein sehr erfolgreicher. Er hat den Aktienkurs von McDonald's gut entwickelt und auch auf der Umsatzseite läuft es bei McDonald's hervorragend. Und der Mann ist eigentlich sehr erfahren auf Social Media, und zwar sowohl auf Instagram als auch auf LinkedIn. Auf LinkedIn zum Beispiel hat er alleine 170.000 Follower und er postet regelmäßig zu den Themen Karrieretipps, Leadership oder natürlich eben auch Geschmackstests seiner Produkte. Er ist da also sehr erfahren. Man hat auch nicht den Eindruck, dass da ausschließlich sein Social-Media-Team und PR-Team für verantwortlich ist. Um dieses sehr strapazierte Wort zu benutzen, der Mann wirkt authentisch. Wie beurteilt ihr dieses PR-Desaster? Und inwieweit müssen CEOs oder Chairmen auf Social Media präsent sein?
Ich finde es einen sehr spannenden Case, weil er auf der einen Seite diese ganze Firestorm-Thematik nochmal aufgreift und man sich auch fragen muss, ob man sich im Klaren darüber ist, was man da angestellt hat. Die Frage, die du stellst, Thorsten, die finde ich sehr spannend, weil die Idee zu sagen, das musst du heute als CEO können, da kommt der Betriebswirt bei mir durch. Es kommt drauf an. Ich glaube, dass es eine Disziplin gibt, die heißt, du machst es als Kür und irgendwann wird es zur Pflicht. Wie Motivatoren zu Hygienefaktoren etc. werden, so haben wir ja auch so einen Effekt. Ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf, dass wenn man heute einen CEO hat, der einen Social Proof hat und der eine soziale Akzeptanz hat, ist das sicherlich ein Asset, dass man sich überlegen muss, wie man damit umgeht. und damit der Marke einen Wert gibt, den andere nicht haben, sowohl an die Stakeholder-Kommunikation als auch in der Endkundenkommunikation. Wenn der Boss dahinter steht und das kann, ist das gar nichts Schlechtes. Nun rennt man leider immer wieder in den sozialen Medien in diese kurzfristigen Wellen hinein, wo man sich eine Blöße gibt und natürlich in dem Haifischbecken der Fastfood-Ketten. Ich weiß nicht, wie lange der Burger King-CEO geübt hat, um so in den Burger reinzubeißen, aber der hat vorher mentales Training gehabt, dass der den mag. Also da bin ich mir fast sicher, so kann man nicht in einen Whopper reinbeißen, ohne irgendwie ein Training zu haben. Aber, und das ist mir ganz wichtig, das wird genau wie es vor 5 bis 10 Jahren üblich war, dass ein CEO lernen musste, wie ein TED-Talk zu reden. Also lernen musste, Menschen zu überzeugen und lernen musste, emotional zu agieren. Also können wir ja auch gerne unseren Freund Wolfgang Jennewein mal fragen, wie stark Kommunikation eigentlich zur Aufgabe des CEOs gehört. Glaube ich, dass wir heute in der Situation sind, wenn man einen guten CEO hat, der das kann, ist es noch ein Vorteil. Aber es wird immer mehr zu einem Standard werden, den man einfach auch erfüllen muss. Ich würde gerne noch eins anfügen. Wenn man sich mal anguckt, was da für ein Social Buzz dahinter war, das waren 5,8 Milliarden potenzielle Reichweite, die mit dem Spot und mit dem ganzen Drumherum und 48.000 Erwähnungen, die da irgendwie rübergekommen sind. Da hat jetzt hier MarketWatch mal gerechnet, das sind ungefähr 18 Millionen US-Dollar an Werbewert, der da entstanden ist. Dann kann man nur noch sagen, dass die alte Regel, any news is a good news, dem Big Arch geholfen hat, dass der bekannt wird. Dass der CEO jetzt darunter gelitten hat, kann man dann als Kollateralschaden ansehen.
Genau, das würde ich auch sagen. Dieser Clip ist ja einfach in die falschen Hände geraten. Also ich meine, der hat jetzt ja nicht auf eine andere Art und Weise in diesem einen Spot kommuniziert, als er das sonst macht. Und ich störe mich eigentlich gar nicht an diesem Biss, sondern ich störe mich an so vielen anderen. Also an dieser halbleeren Frittenpackung, die da auf dem Tablett liegt, an diesem Raum, das Auftreten, die Kleidung, wie der da sitzt. Also da löst ganz vieles bei mir eine Reaktanz aus und das ist noch nicht mal wirklich dieser Biss. Anscheinend scheinen sich viele andere daran nicht zu stören, die sonst diesem Herrn irgendwie auf Insta und LinkedIn folgen. Und nun ist es halt in andere Kreise reingeraten und das passiert halt und das gehört auch mit dazu und ich würde sagen, da hat keiner einen Schaden von genommen. Also, dass der jetzt nicht der coolste Markenrepräsentant für McDonald's ist, das steht außer Frage und trotzdem hat dieses Video seinen Job getan. Also dieser Burger ist bekannt, der hat seine Followerschaft ausgebaut. Ich würde sagen, Burger King, Wendy's und Co. standen eigentlich nicht viel besser da, weil es irgendwie auch ein Ticken uncool ist, immer auf sowas direkt dann aufzuspringen. Gleichermaßen diese Kommentare von diversen Brands unter diesem Spot, die teilweise überhaupt nicht in den Kontext passten, auch die haben sich meines Erachtens keinen Gefallen getan. Ich würde sagen, McDonald's ist hier als Gewinner rausgegangen und dass der jetzt da halt ein bisschen kritisiert wird, ich glaube, das erträgt er auch.
Ich denke, dass da schon ein Schaden entstanden ist, weil doch wieder unterstrichen wird, so ein Burger ist nicht das gesundeste Nahrungsmittel. Das ist ja doch die Botschaft, die transportiert wird. Und deswegen macht es auch nicht so viel Sinn, wenn der CEO von Burger King dann nochmal nachgräbt und zeigt, super Produkt. Das unterstreicht diese eine Richtung der Kommunikation, die sagt, was ist ein Burger? 1000 Kalorien, ungesünder geht's kaum.
Ist das nicht ein Klassiker, den wir in dieser ganzen Fastfood-Kommunikation immer haben? Dass die, die es nicht essen, die wissen, dass es schädlich ist und die, die es essen, die haben damit kein Problem. Ich glaube, du triffst hier nicht deine Kernzielgruppe, die sich hinstellt und sagt, deswegen esse ich keinen Burger mehr, sondern im Gegenteil, da kommt halt die Botschaft an, da gibt's was Neues, da sollte man mal in den Laden gehen. Und dementsprechend haben sie da schon das erfüllt, was sie wollten. Wir haben das ja häufiger diskutiert, dass Fastfood halt Fastfood ist, das wirst du nicht wegkriegen. Da wirst du immer bei bestimmten Zielgruppen anecken, aber bei deiner Kernzielgruppe glaube ich gar nicht mal, dass das so negativ angekommen ist. Und let's face it, es ist ein Social Media Buzz. In 3 Monaten wird da keiner mehr drüber reden. Dann ist das Ding durch. Da wird der was anderes essen. Und dann gibt's den nächsten, der irgendwie falsch kaut. Da wird der nächste vorgenommen. Ich glaube nicht, dass das Netz so ein Elefantengedächtnis hat, wie wir immer annehmen.
Nee, aber vielleicht hat man dann jedenfalls mal den Burger probiert und als gut empfunden und kauft den dann wieder. Das zeigen ja auch die Zahlen dahinter.
Und was ich positiv finde, ist, man hat jetzt mal das Gesicht des Chairmans von McDonald's gesehen, ist halt ein Mensch, der vielleicht tatsächlich lieber Salat isst. Aber, das hat Markus ja auch herausgearbeitet, das gehört heute zum Geschäft. Und zwar ja nicht nur mit Blick auf Kunden, sondern insbesondere auch mit Blick auf die Mitarbeitenden eines Unternehmens und Stakeholder aller Art. Von daher finde ich es auch vollkommen richtig, dass der Herr Kempczinski so ein großes Engagement hat und zwar sowohl auf Instagram als eben auch auf LinkedIn. Das ist heute ein wichtiger Bestandteil eines Jobs, eines Chairmans oder eines CEO.
Und das macht er ja besser als viele seiner Kollegen, muss man ja auch sagen. Also ganz, ganz viele kommunizieren ja gar nicht und jedenfalls tut das mit einer entsprechenden Reichweite.
Nochmal, ich glaube, momentan ist es noch ein Vorteil, wenn du sowas machst. Du musst dann halt in dem Wind auch stehen. Ja, wir haben ja schlussendlich auch über Firestorms geforscht. Und da musst du den Wind auch aushalten und versuchen, das zu mitigaten, also wieder runterzudampfen. Aber wenn du das kannst heute, hast du einen Vorteil. Ich glaube, in 5 Jahren sieht das anders aus. Wir werden Kurse sehen, how a CEO best communicates on digital media. Und dann gehört zum Standardrepertoire. Und insofern ist es jetzt noch ein Competitive Advantage und irgendwann wird es ein Cost to Compete. Also da muss man sich einfach schon dran gewöhnen, dass sich da die Zeiten ändern, dass du dich heute nicht mehr zurückziehen kannst und sagen kannst, du machst gar nichts.
Aber so ein Firestorm war das ja noch nicht. Das war so ein
lauer
Wind.
Naja, natürlich ist es jetzt kein Firestorm im klassischen Sinne der Starbucks- und Polizistengeschichte. Aber am Ende des Tages geht es in dieselbe Richtung und du wirst es immer mehr haben. Irgendeiner hat immer was gegen dich. Sorry. Und da musst du halt gucken, dass du deinem Mann, deine Frau beziehungsweise dein Unternehmen stehst.
Ja, vielleicht ist das halt irgendwas so zwischen Candy Storm und Firestorm. So in der Mitte.
Gut, ja. Ich mische mich in eure Debatte Firestorm oder Candy Storm nicht ein. Aber für mich ist es auch ganz klassisch unsere Gesellschaft. Spott und Häme.
Ja.
Ja, man hat Spaß dran, der da oben kann ja seinen Job nicht richtig und dann ziehen alle vom Leder. Das war's für heute. YouTube überholte Disney im Geschäftsjahr 2025 als global umsatzstärkstes Medienunternehmen. Auf welche Faktoren lässt sich der Erfolg von YouTube zurückführen? Werden sich die traditionellen Geschäftsmodelle in der Medien- und der Entertainment-Industrie noch mehr wandeln müssen, um im Wettbewerb mit dem Plattformgiganten bestehen zu können? Das Geschäft von Zalando lief im vergangenen Jahr so rund, dass sich der Aktienkurs auch dank eines 300 Millionen Aktienrückkaufs erholen konnte. Wie fit ist Zalando für den zukünftigen Wettbewerb mit Temu und Shein, mit den E-Business-Aktivitäten von TikTok und Co., sowie angesichts des Aufkommens von Agentic Commerce. Der Chairman und CEO von McDonald's unterzog auf Instagram einen neuen Burger einem Geschmackstest. Er tat dies wenig überzeugend, so zumindest die viral gegangene Meinung auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Handelt es sich dabei um einen ausgewachsenen Firestorm oder eher um einen Candystorm? Oder profitiert der Launch des Big Arch Burgers von dieser Negativ-PR sogar? Und generell, wie sollte es die oberste Führungsebene mit Social Media halten, meiden oder mitmachen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören.